Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler. In diesen Weihnachtswochen ist sie allgegenwärtig, die Familie, vor allem auch die heilige Familie zu sehen, auf Karten, Kugeln, in Kindergärten, Schulen, in Kirchen, Krippen spielen. Und diese Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, ganz klar. Schaut man auf die Lebensrealität in Deutschland, sieht das Bild anders aus. Familien mit 2, 3 oder mehr Kindern, die gibt es sowieso. Aber zum Alltag in der Bundesrepublik gehören auch Begriffe wie Beutekinder, Regenbogeneltern, Patchwork oder auch das sogenannte Co-Parenting. Was das alles ausmacht und vor allem, wie es im Alltag gelebt wird, darüber wollen wir heute sprechen. Gelebte Vielfalt, Familienmodelle heute ist unser Thema in der Lebenszeit und das möchten wir diskutieren mit unseren Gästen heute. Das ist zum einen hier bei mir im Studio Dr. Sabine Diabaté, Soziologin und Leiterin der Forschungsgruppe Familienleitbilder im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Mainz. Guten Morgen, Frau Diabaté.
Guten Morgen.
Außerdem begrüße ich Katharina Grünewald, psychologische Psychotherapeutin, Beraterin von Patchwork-Familien in Köln. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Grünewald.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Berlin ist uns Stefanie Wolfram, Leiterin des Regenbogen-Familienzentrums Berlin. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Wolfram.
Guten Morgen.
Und wie immer interessiert uns natürlich auch Ihre Stimme, meine Damen und Herren. In welcher Familienkonstellation leben Sie und was macht für Sie Familie aus? Wie erleben Sie andere Familienmodelle und wie schätzen Sie auch die Akzeptanz dieser Vielfalt an Familienformen in unserer Gesellschaft ein? Welche Reaktionen sehen Sie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Was verstehen Sie unter Familie? Dazu hat sich meine Kollegin Theresa Bohrer auf der Straße umgehört.
Also ein Kind braucht es bestimmt und ansonsten ist es relativ offen, würde ich sagen, was es braucht. Zum Beispiel 2 Männer, 2 Frauen, eine Mutter alleine, ein Vater alleine. Das kann jeder so bestimmen, wie er das gerne möchte.
Vater, Mutter, Kind.
Naja, Mutter und Kind, also Eltern und Kind.
Ja, das kann alles sein. Mann, Mann, Tochter, Mann, Mann, Sohn, Mann, Frau, Sohn, Tochter, also die alle.
Ich denke schon, dass man auch kleinere Haushalte als Familie bezeichnen kann. Alleinerziehende.
Ja, ganz heteronormativ. Also eine Frau, ein Mann und dann eventuell Kinder dazu. Das wäre so das klassische Bild, das mir in den Kopf käme.
Ja, Mutter, Vater und ich finde Großeltern auch immer noch ganz wichtig.
Können auch 2 Frauen sein, können auch 2 Männer sein. Eine Gemeinschaft, die eben halt alles zusammen füreinander verantwortet, ist eine Familie.
Frau Diabaté, da ist schon ziemlich viel genannt worden, was für Familienmodelle es gibt. Was möchten Sie noch ergänzen?
Also es ist wirklich fast alles schon durchdekliniert worden. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, die Gemeinschaft, die am Schluss genannt wurde, war jetzt nicht explizit, glaube ich, Kinder genannt worden. Also tatsächlich losgelöst von dem Familie ist da, wo Kinder sind, ist Familie soziologisch gesehen natürlich auch einfach da, wo 2 Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und durchaus auch multilokal leben. Das war jetzt, glaube ich, nicht so rausgekommen in den O-Tönen, aber dieser Aspekt, dass man zum Beispiel living apart together, also in 2 getrennten Haushalten lebt, aber eine Beziehung führt, Pendlerpaare, sind jetzt auch nicht in der Form genannt worden, Wohngemeinschaften. Ansonsten fand ich es schon ziemlich vollständig, was da jetzt kam.
Sie haben sich in Ihrer Studie Familienleitbilder mit den vorherrschenden Leitbildern in Deutschland beschäftigt. Wenn Sie das mal mit Zahlen oder Verhältnismäßigkeiten beziffern müssten, die Häufigkeit der verschiedenen Modelle, wie sieht es da aus?
Also wir haben immer noch vorrangig natürlich das Leitbild der klassischen bürgerlichen Kernfamilie, Vater, Mutter, 2 bis 3 Kinder. Wie wir jetzt schon gehört haben, eine ganz bunte Vielfalt an Lebensformen. Wir haben seit 1996 eine starke Zunahme von Single-Haushalten, eine starke Zunahme von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern. Das ist eine sehr häufige Familienform geworden im Vergleich zu früher. Da waren Kinder meistens in Ehen. Heute sind sie durchaus auch häufiger mit nicht verheirateten Eltern zusammenlebend. Und wir haben eine Zunahme von Stief- und Patchwork-Familien. Das ist etwas, Entschuldigung, ist etwas schwierig zu beziffern, weil wir in der amtlichen Statistik auf Haushaltsebene gucken, wie viele Kinder im Haushalt leben. Erstmal ist die Frage nach den Kindern eine freiwillige Frage, die man nicht beantworten muss. Darüber hinaus wissen wir auch nicht in der amtlichen Statistik, ob es leibliche Kinder, Adoptiv-, Stief-, Pflegekinder sind. Insofern ist es sehr schwer zu sagen. Wir können verschiedene Datensätze, beispielsweise Perfarm, AIDA, gibt es verschiedene, den Gender and Generation Survey, der aus unserem Haus vom BIP kommt, hinzuziehen und sagen, etwa 7-13% gibt es mittlerweile Stief- und Patchwork-Familien. Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die Dunkelziffer, es ist höher, wahrscheinlich fast jedes fünfte Kind wächst in einer Patchwork-Familie auf heute.
Deckt sich mit dem, was Sie auch an Zahlen haben, Frau Grünewald?
Ja, ich habe ja keine statistisch anerkannten Zahlen, aber so vom Eindruck, ich meine, wenn man in der Literatur oder in den Medien guckt, dann ist manchmal von jedem dritten Kind, was betroffen ist, bis hin zu jeder siebte Familie oder wie auch immer. Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt ja auch stark davon ab, wie man überhaupt Patchwork-Familien definiert. Also ist man eine Patchwork-Familie, wenn man verheiratet ist, wenn man zusammen wohnt, wenn die Kinder noch im Haus sind und so weiter. Ich habe da immer eine sehr psychologische Definition. Patchwork-Familie ist es dann, wenn sozusagen ein Liebespaar zusammenlebt oder zusammen ist, also es muss noch nicht mal zusammenleben, und einer von beiden schon Kinder mit in dieses Liebe bringt. Ne? Und dann ist es ganz egal, ob man zusammen wohnt oder wer wo wie wohnt oder wie die formalen Situation ist, sondern das ist sozusagen, sobald Kinder da sind aus einer vorherigen Beziehung, ist eigentlich die Patchwork-Konstellation aktiv.
Frau Diabaté, was ist für Sie als Soziologin, wann bezeichnen Sie eine Familie als eine Familie? Was macht eine Familie aus? Was verbindet auch die ganzen die Modelle, von denen wir gerade gehört haben? Was ist die Gemeinsamkeit?
Also mittlerweile ist in der Familiensoziologie hat sich ein sehr breit gefasster Familienbegriff durchgesetzt. Wir sprechen dann von Familie, wenn wir mindestens zwei Personen haben, die involviert sind, wenn es um Zuneigung, Emotionalität und Liebe geht. Um Solidarität ganz wichtig, auch ein Stück weit Exklusivität. Man hat so eine eigene Geschichte, die man miteinander teilt, eine große Erzählung. Es ist natürlich auch eigentlich auf Dauer angelegt. Das ist zumindest der Idealfall, das Leitbild, was die Menschen verfolgen. Und dieser intergenerationale Aspekt, der kommt dann zum Teil noch hinzu, muss aber nicht. Mhm. Und auch das Zusammenleben, wie ich eben schon sagte, Multilokalität gehört auch mit dazu.
Frau Wolfram, was macht für Sie Familie aus? Welche Faktoren, wie definieren Sie das?
Also ich sehe das erstmal genauso, wie es jetzt alles auch genannt wurde. Aber wir haben natürlich jetzt in unserem Zentrum, im Regenbogenfamilienzentrum, nochmal einen anderen Fokus auf Familie. Wir arbeiten also mit Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und Interpersonen, die eben Familie gründen oder Familie haben.
Stimmt es, dass mehr Regenbogenfamilien aus zwei Frauen mit Kind bestehen als aus zwei schwulen Vätern?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die größte Zahl der Regenbogenfamilien sind Frauenpaare mit Kindern. Das ist natürlich biologisch begründet, dass Frauen gebären können, und rechtlich begründet, dass sie damit auch Eltern sind, wenn sie ein Kind leiblich zur Welt bringen. Und Leihmutterschaft gibt es ja in Deutschland nicht, das ist verboten. Und so haben Männerpaare natürlich erstmal nur durch Adoption oder ein Pflegekind die Möglichkeit, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen, oder eben jetzt auch immer mehr durch Co-Parenting.
Co-Parenting, erklären Sie mal kurz, was das ist.
Gerne. Co-Parenting ist beispielsweise eine heterosexuelle Frau, Ende 30, hat einen Kinderwunsch, ist in keiner Beziehung und entscheidet sich, mit ihrem besten schwulen Freund gemeinsam ein Kind zu haben und großzuziehen. Und das Spannende daran ist ja, dass erstmal nach außen dieser heteronormativen Familienbegriff, dem ja entsprochen wäre, es ist eine Frau, ein Mann und ein Kind, aber es liest sich natürlich anders, weil es ein schwuler Vater wäre, der möglicherweise auch wieder in einer Partnerschaft lebt und vielleicht auch zu dritt das Kind dann großgezogen wird, in ein oder in zwei Haushalten.
Ich habe auch gelesen, Co-Parenting ist auch möglich zwischen zwei heterosexuellen Menschen, die aber keine Liebesbeziehung haben. Also ich glaube, das Besondere daran ist ja eigentlich, ne, dass man sich gemeinsam entscheidet, man möchte ein Kind, aber man überfrachtet das Ganze nicht mit, man muss noch den Partner lieben und das Kind lieben, sondern man
entscheidet sich halt für das Kind und macht dann eine eher pragmatische Konstellation. Werden wir aber gleich auch garantiert noch drauf kommen. Vielleicht noch ganz kurz, woran unterscheidet sich eine Regenbogenfamilie im Familienalltag von einer klassischen Familie mit einem heterosexuellen Paar? Kann man das so sagen?
Das kann man.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, also erstmal ist der Familienalltag eigentlich natürlich genau gleich wie in allen Familien, in denen Kinder sind, gibt es den normalen Familienalltag. Aber das Besondere ist natürlich, dass beispielsweise, wenn ein Kind zwei Mütter hat, dass das ja einfach sichtbar ist im Alltag. Und da ist es natürlich so, dass es auch immer wieder eben Rechtfertigungen gibt gegenüber dem Umfeld oder dem sozialen Umfeld und der Herkunftsfamilie, warum jetzt überhaupt beispielsweise ein Frauenpaar einen Kinderwunsch hat.
Welche Herausforderungen da lauern, das kann man schon ahnen. Darüber werden wir gleich auch noch weiter reden. Wir machen jetzt erstmal im Schnelldurchlauf weiter zum nächsten Modell, nämlich der Patchwork-Familien. Frau Grünewald, Sie beraten in Ihrer Praxis. Patchwork-Familien haben dazu auch tiefenpsychologische Studien durchgeführt und auch ein Buch geschrieben. Glückliche Stiefmutter, gut zusammenleben in Patchwork-Familien heißt es. Was unterscheidet das Leben in einer Patchwork-Familie von einer klassischen Kernfamilie?
Ja, also in einer klassischen Kernfamilie wächst sozusagen die Familie ja organisch ineinander. Das heißt, das Kind der Liebe wächst in diese Struktur hinein, die oftmals überhaupt nicht expliziert wird, sondern für das Kind ist erstmal klar, Papa holt immer die Brötchen, Mama kocht immer Kaffee oder wie auch immer, ohne dass es sich das bewusst macht. Erst im Kindergarten wird dann deutlich, es gibt auch noch Familien, wo das anders läuft. Und diese Selbstverständlichkeiten, die sozusagen, in die man reinwächst, die werden dann immer so peu à peu im Abgleich mit der Peer Group deutlich, dass es auch anders sein kann. In Patchwork-Familien haben wir ja zwei Familienteile, wenn man so will, die aufeinanderstoßen und schon diese nicht artikulierten Selbstverständlichkeiten kommen da zusammen. Das heißt,
Das heißt, auch wie lange bleibt man beim Abendessen sitzen, bevor man aufsteht?
Oder? Ja, das wäre ein klassisches Beispiel. Oder so, wie geht man mit Grenzen um? Bei der einen Familie sind die Türen alle auf und auch die Badezimmertüren, da darf einer duschen, einer sich Zähne putzen, der dritte sitzt vielleicht sogar auf dem Klo. Und in der anderen Familie ist das ein absolutes Tabu. Da muss man anklopfen, da wird abgeschlossen und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die man nicht direkt beim ersten Treffen oder beim Kennenlernen sich erzählt, weil man sich das nicht bewusst macht, sondern es ist ja selbstverständlich, also ohne Worte verständlich. Und in der Patchwork-Familie gibt es ganz viele dieser Selbstverständlichkeiten, die dann aufeinander knallen. Das heißt, der Alltag von Patchwork-Familien ist zwangsläufig sozusagen gekennzeichnet durch viele Konflikte.
Wie geht man damit um dann?
Das ist das
Hauptthema. Deswegen kommen die Menschen zu Ihnen in die Praxis.
Genau, also das ist was eine Patchwork-Familie, da braucht man sozusagen Konfliktlösestrategien. Dieses Auseinandersetzen oder eine Streitkultur ist da eigentlich das Fundament des Zusammenlebens. Und wenn man begreift, dass das nicht, und das ist das Schwierige, weil Patchwork-Familien ja immer eine Trennungsgeschichte hinter sich haben und Streit und Auseinandersetzung eigentlich damit verbinden mit der Katastrophe der Trennung, wird noch sozusagen dazu tendiert, dass man eigentlich sich nicht auseinandersetzt, weil das unter Umständen schon der erste Schritt zur Trennung wieder bedeuten würde. Und da jetzt sozusagen die Perspektive zu wechseln und zu sehen, dass die Konflikte eigentlich eine gute Gelegenheit sind, sich kennenzulernen. Und also sich selbst, nämlich diese unbewussten Selbstverständlichkeiten und aber auch die anderen, die dabei sind.
Wir haben eine Mail bekommen von Georg Dovermann, der sagt, es ist doch erstaunlich, dass seitens der Medien und der betroffenen Eltern die recht egoistisch argumentieren, immer nur die Erwachsenen gefragt werden, aber nicht die Kinder. Die Kinder haben das Recht auf eine emotional personalisierte Bezugsperson. Dies ist wichtig für das kommende Leben, um dort eine eigene Emotion als Erwachsene aufzubauen. Es ist manchmal schon eine moderne Art der Kindesmisshandlung, dass man orientierungslos, ohne richtige Elternliebe, sich regelrecht alleine in der Familie zurechtfinden muss. Wir hören mal, was ein Kind dazu sagt. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Lea aus Köln. Lea, du bist 16, lese ich, und kommst aus einer Patchwork-Familie.
Genau.
Hast du gehört, was ich vorgelesen habe jetzt gerade über was Georg Dovermann geschrieben hat, dass das im Grunde schwierig ist, wenn die Kinder keine eine Bezugsperson haben? Wie ist das bei dir? Du hast eine Patchwork-Familie. Wie finde ich dich? Frage, wie viele Geschwister du hast. Was antwortest du dann?
Wenn mich jemand fragt, wie viele Geschwister ich habe, dann sage ich grundsätzlich immer so lange Version oder kurze Version. Also die kurze Version wäre dann, ich habe eine kleine Schwester, so volle halbe Schwester. volle kleine Schwester. Und die längere Version wäre dann halt, ich habe noch 3 weitere Halbbrüder, wobei der dritte auch jetzt nicht so wirklich mit mir verwandt ist. Und zwar ist es so, dass als mein Vater seine Ex-Frau kennengelernt hatte, hatte sie halt schon ein kleines Kind von der Ehe davor. Und mein Vater hat ihn dann quasi mit aufgezogen. Und genau, meine Halbbrüder haben dann nochmal 2 Halbschwestern, also im Prinzip meine Viertelschwestern. Die sind so mit mir verwandt, dass wir beide unterschiedliche Eltern haben, aber halt dieselben Brüder.
Und mit wem lebst du jetzt in der Familie? Also in der, sag mal, räumlich, also mit wem lebst du in einem Haushalt?
Ja, also jetzt gerade wohne ich mit meiner kleinen Schwester und mit meiner Mutter zusammen.
Und wenn du nach Familie gefragt wirst, wer gehört dann dazu für dich? Was macht deine Familie aus, deine Patchwork-Familie?
Ja, also zu meiner Familie würde ich auf jeden Fall sagen, meine Eltern, meine kleine Schwester, meine Brüder auf jeden Fall. Und wenn man dann so die große Familie noch dazu zählt, dann halt noch meine Viertelschwester und ihre Eltern. Und dann so Sachen wie Tanten und Onkeln, was halt ganz normal ist.
Was ist das Schöne daran, eine so große, diverse Familie zu haben?
Ich weiß, es gibt immer viel Abwechslung so. Und ich finde das Gefühl ganz schön, dass man so immer so ein kleines Backup hat. Also wenn irgendwas passiert, kann ich Geschwisterkind 1 anrufen, Geschwisterkind 2, Geschwisterkind 3. Und irgendwer findet sich immer, das heißt, ich habe quasi so eine 6-fache Absicherung, dass irgendwer mir auf jeden Fall helfen wird. Und das ist ganz schön.
Das heißt, es ist im Grunde so, dass dir, dass das eine ist, eine konkrete, klare Bezugsperson zu haben, wie Herr Dobermann das geschrieben hat, aber das andere eben, das Positive, dass du einfach viele verschiedene Bezugspersonen hast, wenn ich das richtig verstehe, und genau, gefühlt einfach so ein großes Netz, in dem du aufgefangen bist, richtig? Fasse ich das richtig zusammen?
Ja.
Weihnachten feiert ihr aber nicht alle zusammen?
Nee, also manchmal kommen meine Brüder zu uns und feiern Weihnachten und essen wir alle zusammen am großen Tisch. Manchmal gehen die aber auch zur Mutter, also sie pendeln dann so hin und her.
Lea, vielen Dank, schön, dass wir sprechen konnten.
Ja, gerne.
Jetzt wieder in die Schule, ne? Du hattest Freistunde, habe ich gehört.
Ja, genau.
Dann viel Spaß noch, danke dir.
Gerne, tschüss.
Tschüss. Ich gebe das mal in die Runde. Ist das Ihre Erfahrung auch vielleicht, Frau Grünewald, was wir gerade gehört haben von Lea?
Ja, was hier vor allen Dingen deutlich wurde, ist ja, dass die Familie sowas wie so eine Schicksalsgemeinschaft ist, also die Geschwisterschar, die so eng zusammenrückt und zusammenhält. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil oftmals, wenn die Eltern sozusagen, jeder fühlt mit seinem eigenen Kind, leiblichen Kind mit, und dann streiten sich die Geschwister, und dann ist die Gefahr oft, dass die Erwachsenen sich sozusagen auf diese Kinderstreitereien setzen und da einen Twist vom Zaun brechen, den die Kinder eigentlich, der Twist ist dann schon meist längst vergessen, aber der Erwachsenen-Twist geht weiter. Das heißt, da ist oft so, die Kinderschar, die sollte man möglichst in so einer Schicksalsgemeinschaft auch in Ruhe lassen. Die finden sich zusammen, die arrangieren sich, und bestenfalls, wie Lea jetzt erzählt hat, geben die sich gegenseitig Halt. Und das andere sind dann die Erwachsenen. Da ist es oft sehr viel schwieriger.
Frau Diabaté?
Das Beispiel von Lena ist auch statistisch mehr als repräsentativ, weil Stief- und Patchwork-Familien ja auch überdurchschnittlich oft kinderreich sind. Und insofern ist es ein sehr schönes Beispiel. Was mir noch daran jetzt auch gefällt, eben als Familiensoziologin, dieser Aspekt des Doing Families, so nennen wir das in der Forschung, dieses Familie kriegt man nicht immer nur in die Wiege gelegt, sondern wir müssen daran arbeiten in den Beziehungen, und das ist ein täglicher Prozess, der viel Kommunikation erfordert. Insofern ein sehr schönes Beispiel.
Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Gelebte Vielfalt über Familienmodelle. Heute werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden, und wir sind weiter gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse und Beobachtungen, meine Damen und Herren. In welcher Familienkonstellation leben Sie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Der Theologe Adolf Kolping sagte, das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, das ist die Familie. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema gelebte Vielfalt, Familienmodelle heute. Wir haben schon einiges darüber gehört, welche Konstellationen es da gibt, ob alleinerziehend in sogenannter Mehrelternschaft, in Co-Elternschaft als Regenbogen oder Patchwork-Familie oder ganz klassisch in der Konstellation Vater, Mutter, Kind oder Kinder oder auch Menschen ohne Kinder, habe ich gelernt. All das macht die Vielfalt der Familienentwürfe aus. Und wie all das mit Leben gefüllt wird, wie der Alltag aussieht, welche Herausforderungen und Chancen das Leben in diesen verschiedenen Modellen mit sich bringt, auch das und das auch für, was das auch für rechtliche Implikationen hat, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Auch darüber möchten wir jetzt weiter diskutieren mit unseren Gästen, der Psychotherapeutin und Beraterin von Patchwork-Familien Katharina Grünwald, mit der Soziologin Dr. Sabine Diabaté, mit der Leiterin des Berliner Regenbogenfamilienzentrums Stefanie Wolfram und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie sieht Ihr Familienmodell aus? Was ist das Besondere daran und wo sehen Sie noch Handlungsbedarf in der Gesellschaft, was den Umgang betrifft mit den verschiedensten Formen von Familie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das geht auch. Und wenn Sie gerne möchten, können Sie natürlich auch anonym anrufen. Und wir wollen jetzt einmal einen Blick werfen auf die historische Dimension von Familie und die Frage, ob diese neuen Familienmodelle de facto wirklich so neu sind. Und dazu bin ich jetzt am Telefon verbunden mit Dr. Christopher Neumeier, Historiker an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Guten Morgen, Herr Neumeier.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Sie haben vor kurzem eine große Studie herausgebracht. Familie im 20. Jahrhundert heißt sie. Konflikte um Ideale, Politiken und Praktiken. Wie hat sich die Definition von Familie im Laufe der Zeit verändert? Und wo stehen wir jetzt? Zuerst, wo sind wir gestartet? Wie sah Familie da aus?
Also erst ist man gestartet bei der christlich-bürgerlichen Kernfamilie, eben das verheiratete heterosexuelle Ehepaar mit gemeinsam gezeugten Kindern. Und diese Vorstellung wurde im bürgerlichen Gesetzbuch um 1900 rechtlich kodifiziert. Und in Westdeutschland hat sich dieses rechtliche Ideal bis in die 70er Jahre hineingehalten. In der sozialen Praxis hat es davon immer abweichende Familienformen gegeben, aber rein rechtlich und auch politisch hat man primär Familie über diese Kernfamilie verhandelt. Und erst in den 70er Jahren hat eine Pluralisierung in der politischen und in der juristischen Debatte eingesetzt.
Was gab es sonst noch für große Wendepunkte sozusagen, wenn man sich die Familie anschaut?
Also interessant ist, dass im Alltag, also im Familienalltag schon in den 1920er Jahren unterschiedliche Familienmodelle praktiziert worden sind, aber man hat es nicht öffentlich diskutiert. Also es gab Alleinerziehende, es gab geschiedene Paare, die mit einem neuen Partner unverheiratet zusammengelebt haben und Kinder gezeugt haben. Es gab auch Modelle wie die sogenannte Kameradschaftsehe, die aber nur in kleinen sozialen Milieus verbreitet gewesen ist. Das heißt, die Pluralisierung, die wir in den 70er Jahren erfahren haben, war, dass sich die Verteilungshäufigkeit dieser alternativen Familienmodelle gesteigert hat. Das heißt, es gab eine Zunahme an Alleinerziehenden mit Kindern und es gab eine Zunahme an nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern.
Sie haben sich auch das Familienbild in der ehemaligen DDR genauer angeschaut. Welche Unterschiede gab es hier zwischen Ost- und Westdeutschland?
Also in der DDR hat interessanterweise in den 50er Jahren auch noch das Modell der christlich-bürgerlichen Kernfamilie dominiert. Man hat 1954 versucht, das Familienrecht zu modifizieren, also das bürgerliche Gesetzbuch abzuschaffen. Das ist nicht gelungen, das ist dann erst 1965 erfolgt und dann hat man die sozialistische Familie als das neue Ideal definiert. Und in dieser sozialistischen Familie heißt es eben auch, dass die Frau und der Mann berufstätig sein sollen. Aber gleichzeitig hat man da auch gesetzlich festgeschrieben, dass sich die Frau weiterhin um die Familie kümmern müsse. Also man sieht dann, dass so gewisse Traditionen des bürgerlichen Kernfamilienmodells aufrechterhalten worden sind, zumindest auf juristischer Ebene und in der sozialen Praxis ebenfalls.
Und welchen Status hatten die Regenbogenfamilien im 19. Jahrhundert? Im 20. Jahrhundert, Entschuldigung.
Also interessant ist eben, dass man in meinem Untersuchungszeitraum vom späten 19. bis zum späten 20. Jahrhundert Regenbogenfamilien kaum diskutiert hat. Und da muss man auch berücksichtigen, dass Homosexualität bis in die 1970er Jahre verboten gewesen ist. Das heißt, man konnte das nicht öffentlich praktizieren. Und erst als dann in den 70er Jahren Familie zusehends über die Eltern-Kind-Beziehung definiert wurde und Alleinerziehende als eine Familie begriffen wurden und dann später auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, ist der Familienbegriff geweitet worden. Er wirkte inkludierend und dann konnten auch Regenbogenfamilien als Familie begriffen werden in der öffentlichen und in der politischen Debatte, wie wir es in Ihren Redebeiträgen im ersten Teil der Sendung gehört haben.
Das ist ja spannend, dass Sie sagen, eigentlich gab es das alles schon, es wurde nur nicht so genannt. Und heute wird ja sehr viel darüber diskutiert, ob das in Ordnung ist, ob das überhaupt gut so ist und was es für negative Konnotationen auch damit gibt. Auch was Sie sagen, diese Kameradschaftsehe, da ist mir eingefallen, als ich von dieser Co-Elternschaft las, dass das ja im Grunde eher so wie so ein Rückkehr ins Mittelalter ist. Da wurde ja Familiengründung auch sehr pragmatisch angegangen. Da spielte Liebe ja auch ganz oft gar keine Rolle, sondern es wurde geguckt, was passt am besten in der Konstellation. Sehen Sie das auch so?
Naja, so ganz so hart würde ich es nicht sehen, weil auch bei einer Kameradschaftsehe zum Beispiel die gegenseitige Zuneigung ein elementares oder ein Kernbestandteil von Familie gewesen ist. Und auch in der christlich-bürgerlichen Kernfamilie ist es zum Ideal zumindest so, dass man in Liebe zueinander verbunden sein sollte. Also diese Vorstellung der Liebe ist immer mitgeschwebt. Die Frage ist halt immer, ob man das realisieren konnte. Es galten ja im 19. Jahrhundert lange Heiratsbeschränkungen. Das heißt, man konnte, auch wenn man in Liebe einem anderen Partner zugeneigt gewesen ist, den nicht heiraten, wenn man die Familie zum Beispiel nicht versorgen konnte. Und das ist erst an der Wende zum 19. Jahrhundert aufgeweicht worden und damit hat übrigens auch die Zahl der Eheschließungen zugenommen. Und wenn man sich das 20. Jahrhundert in der langen Linie ansieht, dann sticht eben hervor, dass es insbesondere in den 1950er Jahren einen Anstieg der Eheschließungszahlen gegeben hat. Mhm. Also das, die 1950er Jahre würden demnach eher der Sonderfall im 20. Jahrhundert sein.
Mhm. Ich würde gerne einen Hörer mit reinnehmen, der jetzt in der Leitung ist. Jörg Michael Bornemann ruft uns aus Dresden an. Guten Morgen, Herr Bornemann.
Schönen guten Morgen, guten Tag an die Runde.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, im Grunde genommen sind ein Teil der Aspekte schon genannt worden, auch jetzt eben in dem letzten Beitrag. Mein Anliegen war eigentlich das, dass man dass ich davon ausgehe, man muss doch in erster Linie das Kind sehen, das Interesse des Kindes. Bei der ganzen Diskussion habe ich manchmal so den Eindruck, dass viel mehr das Problem der Erwachsenen zum Maßstab gemacht wird, wie man mit Kindern umgeht. Und natürlich gibt es unterschiedliche Situationen in Familien, wie eben auch gerade der Vorredner da gerade gesagt hat. Aber das Grundproblem ist doch, dass ein Kind Identifizierung braucht, dass das Kind sich an bestimmten Personen identifiziert, in der Regel eben doch an Vater und Mutter. Und dass das eigene Rollenverständnis des Kindes, das Kind muss für sich ja selbst auch eine Identität finden und eine eigene Rolle finden, sich eigentlich nur festmachen kann an ganz festen Bezugspersonen. Ob die jetzt kirchlich oder standesamtlich verheiratet sind, ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass kontinuierlich die gleichen Personen für das Kind auch präsent sind. Und wenn jetzt unterschiedliche Leute sind in den unterschiedlichen Konstellationen, dann ist das letzten Endes der Beliebigkeit der jeweiligen Erwachsenen belassen, mit wie sich das Kind entsprechend zu orientieren hat. Und das ist das Problem. Es gibt Situationen, wo man es nicht anders machen kann, aber das zum Maßstab der Dinge zu machen, halte ich für schlicht und einfach falsch und entspricht im Grunde auch jeglicher entwicklungspsychologischer Erkenntnis. Ich meine, die kann man nun nicht einfach außer Kraft setzen.
Ich gebe das mal, Herr Bornemann, in die Runde, denn das ist ja spannend, was Sie sagen. Frau Wolfram, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Bornemann, ist ja Ihre Frage oder Ihre die Fragezeichen, was Sie setzen möchten, da, wenn sich immer Bezugspersonen ändern.
Genau.
In der Regenbogenfamilie sind es ja klare Bezugspersonen von Anfang an. Es sind halt dann zwei Männer oder zwei Frauen. Aber klar ist ja, das sind die Bezugspersonen. Wie wird das gelebt, Frau Wolfram?
Also erstmal finde ich es wirklich schön zu hören, dass es so ein großes Interesse gibt, die Kinderrechte zu wahren. Denn dann müssen wir uns ja erstmal vergegenwärtigen, dass Kinderrechte ja noch gar nicht so lange so eine Tragweite haben und so im Mittelpunkt unseres Fokuses stehen. Und das ist natürlich auch immer bei den ganzen Entscheidungen in Bezug auf Gründung einer Regenbogenfamilie schon gegeben, dass die Eltern da absolut im Fokus haben, wie wird es meinem Kind später gehen. Denn es ist ja nicht im Interesse von jetzt letztlich hier in einer Liebe gegründeten Partnerschaft ein Kind aufzuziehen und zu wissen, es wird dann später gemobbt werden oder hat schlechtere Bedingungen in der Schule beispielsweise. Und jetzt ist es aber auch so, finde ich, wenn wir argumentieren mit dem Interesse des Kindes, ist das letztlich auch immer ideologisch. Denn was ist das beste Interesse des Kindes und was wünschen sich Kinder? Und ich kann ja aus der Praxis mal erzählen, dass Regenbogenfamilien, so wie sie leben mit ihren Kindern, durchweg ganz positive und gute Bindungen auch zu ihren Kindern entwickeln und da die Kinder natürlich dann auch nicht benachteiligt sind. Und wenn es Schwierigkeiten in der Familie gibt, also die Idee, Familie ist auf Liebe gegründet, das ist eine schöne Idee, aber in der Praxis von Erziehungs- und Familienberatungsstellen sehen wir ja, dass es ganz häufig eben große Herausforderungen heute gibt, Familie noch zu leben und das auch über einen längeren Zeitraum zu tun. Und
Frau Grünewald würde dazu auch ganz gerne noch was sagen. Klar. Dann nochmal Sie, Herr Bornemann. Frau Grünewald und Frau Diabaté, jetzt haben Sie hier, jetzt möchten alle was dazu gerne sagen.
Ja, Herr Bornemann, ich kann Sie auch gut verstehen, aber es ist ja dieses Kindeswohl, was im Mittelpunkt steht. Das ist ja auch in diesen Gerichtszusammenhängen immer die Frage, ist Kindeswohl oder Elternwohl und wie hängt das zusammen? Und in meinem Buch beschreibe ich ein ganz zentrales Prinzip, nämlich das der Selbstfürsorge. Wenn Eltern gut für sich sorgen, dann geben sie gleichzeitig auch den Kindern die Erlaubnis, gut für sich zu sorgen. Und das ist was bestenfalls, was die Kinder sich abgucken können, wo sie sich mit identifizieren können. Und insofern ist natürlich, wenn ich als lesbische Frau Mutter werden will und dann in eine Regenbogenfamilie gehe, dann sorge ich ja für mein Lebenswohl und meine Sehnsucht und Bedürfnis, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und genau das transportiere ich bestenfalls auch ans Kind, dass es nämlich auch gucken kann, was ist gut für das Kind und was braucht es und was kann es dann anfangen zu verwirklichen.
Frau Diabaté?
Ich finde diesen Aspekt des Kindeswohls sehr wichtig, Herr Bornemann. Ich würde Ihnen gerne auch noch was dazu sagen zum Thema Studienlage, wie es da aussieht. Es gibt eine Studie aus Bamberg von einem Familienforschungsinstitut dort, vom staatlichen. Und die kommen zu dem Ergebnis, die haben wirklich ganz viele Regenbogenfamilien befragt und vor allem auch die Kinder. Das ist bundesweit die einzige Studie, die es zu diesem Thema gibt. Und auf die wird auch immer wieder Bezug genommen, auch in der Politik. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Kinder in diesen Konstellationen nicht leiden, sondern sich dort sehr gut entwickeln.
Also darf ich das nochmal erwidern? Ja. Also gerade die letzte Studie, ich meine, das ist, ich kenne die Studie auch. Das Problem bei dieser Studie ist, dass natürlich eine bestimmte Auswahl von Leuten, eine bestimmte Population gefragt worden ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit kann man eine solche Studie generalisieren? Da habe ich erhebliche Zweifel.
Aber das können wir jetzt auch nicht verifizieren. Nee, damit wollen wir jetzt auch nicht in Frage stellen. Dann müssten wir alle Studien erstmal auf der Welt in Frage stellen. Ja, ja. Aber der Punkt ist erkannt.
Der Hauptgrund, ich meine, ich bin langjährig Verfahrensbeistand gewesen. Also insofern weiß ich, glaube ich schon, bin ja mit diesem Problem konfrontiert worden. Ich sehe das einfach schlicht und einfach auch von den entwicklungspsychologischen Grundlagen, dass man, ich weiß einfach von meiner Kenntnis und von meinem Studium her und von meiner Praxis, dass Kinder oder jedes Lebewesen, eigentlich jedes Säugewesen, braucht eine klare Bezugsperson, eine klare Identität. Und die Frage, wie sicher und stabil diese Beziehung ist, das ist im Grunde existenziell für das Kind und wie es sich später entwickelt. Und da habe ich erhebliche Sorgen. Ich will es gar nicht sagen, ich will das ja gar nicht in Misskredit bringen, aber ich habe erhebliche Sorgen, dass das, wenn das so der Beliebigkeit anheimgestellt wird, eben nicht mehr sicher für die Kinder ist. Das ist im Grunde eigentlich mein kritischer Ansatz, dass man das nachher zum Maßstab der Dinge macht. Man müsste andersrum fragen, warum haben denn die Familien gar keine Möglichkeit mehr, sich im Grunde als Familie, ich meine, ich denke jetzt an die Kernfamilie, zu leben, weil sie eben auch so viele Randbedingungen von der Gesellschaft auf die raufgesetzt worden sind, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, eigentlich ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und das wird meiner Meinung nach bei der Diskussion völlig vergessen.
Vielen Dank, Herr Bornemann, dass Sie angerufen haben. Wir nehmen das auch nochmal mit in die Runde, denn das ist ja absolut richtig, dass Sie sagen, es braucht eigentlich eine klare Bezugsperson und ein Kind braucht Stabilität. Ich glaube, da sind sich alle einig. Die Frage ist nur, in welcher Familienform kriegt ein Kind oder ist automatisch klar, dass wenn es nicht eine, ich sag mal, klassische Kernfamilie ist, dass es dann instabiler ist. Ich würde fast sagen, aus meiner Erfahrung auch, dass eigentlich gerade diese klassische Kernfamilie ja sehr oft einfach auseinanderbricht. Also, dass da auch eine sehr große Instabilität ist. Also wenn man das nach diesen Maßstäben jetzt mal Familienmodelle betrachtet, ist mein Eindruck, dass das nicht das eine stabiler ist als das andere. Oder Frau Grünewald und dann vielleicht Herr Neumeier würde ich gerne auch noch ganz kurz dazu hören.
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, es geht ja gar nicht darum, dass man den Kindern die Eltern nimmt. Im Gegenteil. Also es ist ja, es wird ja auch mit Verfahrensbeiständen, die ja dafür antreten, sozusagen zu gucken, was, wie kommt das Kind sozusagen zu seinem Recht oder zu seinem Bedürfnis, beide Eltern zu sehen. Also und da stabile Beziehungen aufbauen zu können. Und dann ist es aber in der Patchwork-Familie so, oder die gelingt dann, wenn es gelingt, sozusagen die anderen, die neu dazugekommenen Elternteile als Bereicherung einzuführen, dass sozusagen zu den angestammten Bezugspersonen Vater, Mutter noch zusätzliche kommen und es eine Beziehungsvielfalt und ein Reichtum, eine Fülle für ein Kind eigentlich da sein kann, dass es noch mal besser aufgestellt sein kann. Also wir brauchen, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, wir brauchen ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, wenn ich das richtig sehe, dass Patchwork-Familien ja nicht unbedingt aus totaler Freiwilligkeit entstehen, sondern ja auch, weil eben andere Konstellationen nicht geklappt haben und das Leben weitergeht und den Kindern dann auch eine Stabilität auch gegeben werden will. Aber ich frage noch mal ganz kurz den Historiker, bevor wir dann zu unserer Hörerin in der Leitung kommen, wie Sie das sehen, Herr Neumeier, das festere Verankern von neuen Familienmodellen, die es ja immer schon gab, wie Sie sagen, führt das eher zu einer größeren Stabilität oder Instabilität?
Ich glaube, dass man das nicht so generell sagen kann. Das hängt von der jeweiligen Familie ab und wie die den Alltag lebt. Wenn ich zurückgucke in den 70er Jahren, dann gab es da einen massiven Anstieg der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, und zwar mit der Variante ohne und mit Kind. Und zeitgenössisch hat man diesen Lebensgemeinschaften vorgeworfen, sie würden für Bindungs-, Verantwortungs- und Treulosigkeit stehen. Dann hat man in den 80er Jahren untersucht, welche Beziehungsmodelle diese unverheirateten Paare geschätzt haben, und hat man herausgefunden, dass sie gegenseitige Zuneigung, Verlässlichkeit und Treue besonders wichtig erachteten. Das heißt, diesbezüglich haben sich verheiratete und unverheiratete Paare eben nicht unterschieden, aber von ihrem rechtlichen und sozialen Status. Und das muss man eben berücksichtigen. Und das heißt, dieser Befund, dass man auch in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft ein Kind großziehen kann, wenn eben zumindest eine Bezugsperson, eine enge Bezugsperson vorhanden ist.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt nochmal in die Leitung. Wir haben eine Hörerin aus Schleswig-Holstein, die auf uns wartet schon. Guten Morgen nach Schleswig-Holstein. Sie möchten gerne anonym bleiben, deswegen sage ich Ihren Namen nicht.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Was ist Ihr Hintergrund, Ihr familiärer Hintergrund?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Lehrerin und ich bin selbst Entscheidungskind und habe selbst in einer Patchwork-Familie gelebt und bin jetzt durch meinen Beruf natürlich auch in Kontakt mit meinen Schülerinnen und Schülern und spreche auch über diese Problematik oder über diesen Hintergrund sehr viel mit meinen Schülern. Und was mich jetzt beim Zuhören, was ich mich gefragt habe, ist, mir kommt es oft so vor, als wäre dieses Bild der Patchwork-Familie idealisiert und vielleicht auch etwas intellektuell idealisiert, denn ich sehe das leider in der Praxis eben auch bei meinen Schülerinnen und Schülern so, dass es eben nicht funktionieren kann, dass viele Kinder wirklich sehr leiden. Und da würde ich dann gerne diesen Bogen schlagen zum Kindeswohl und Elternwohl, da sehe ich drei so konkrete Probleme, wenn sich vielleicht eine Patchwork-Familie zusammenfindet. Das ist einmal, sehe ich das auf der Elternebene, die Eltern haben selbst einen Trennungsprozess hinter sich, sie haben vielleicht eine ganz schlimme Trennung hinter sich, vielleicht sind sie auch erleichtert, aber sie haben eine Trennung hinter sich. Sie mussten sich von ihrem Wunschbild nach der idealen Familie, wenn ich es jetzt mal so nenne, verabschieden, gehen dann vielleicht auch noch gar nicht, sie haben vielleicht noch gar nicht die Trennung verarbeitet, gehen vielleicht eine neue Partnerschaft ein, kommen so in diese Konstellation der Patchwork-Familie. Und die Kinder, das habe ich aus eigener Erfahrung, das habe ich selbst erfahren und habe jetzt aber auch nochmal in Gesprächen mit meinen Schülern, die mir das sozusagen diese Erfahrung bestätigen, dass sie sagen, naja, meinen Eltern geht schlecht, ich will ihnen nicht auch noch zur Last fallen.
Also übernehmen die Verantwortung so ein bisschen. Richtig, ne? Sagen Sie uns noch kurz die beiden anderen Punkte.
Genau, und das wäre so diese Überleitung zu, Kinder sind sich ja oft, können ihre Gefühle ja noch gar nicht richtig benennen und ausdrücken und können das noch gar nicht reflektieren, warum sie sich jetzt vielleicht so oder so verhalten. Vielleicht, weil sie ihre Mutter schützen wollen, weil sie ihr nicht zur Last fallen wollen, weil sie merken, ihr geht's nicht gut oder nicht bei dem Vater ausziehen möchten, weil es dem Vater nicht gut geht zum Beispiel. Mhm.
Also die zwischen den Eltern stehen, ne?
Mhm. Ja, genau. Und mein Endpunkt ist sozusagen, dass ich es schade finde oder das Gefühl hatte, dass es in der Sendung etwas zu ideal dargestellt wurde, zu positiv dargestellt wurde.
Ich gebe das gerne an Frau Grünewald, denn sie ist ja Psychotherapeutin und hat ja genau die Familien bei sich sitzen, bei denen es eben nicht so rund läuft. Denn ich glaube, es geht da gar nicht um ein nur positives Darstellen, sondern wir wollten ja erstmal nur die Familienmodelle vorstellen, so wie sie existieren. Aber Frau Grünewald, können Sie das nachvollziehen? Sind das genau die Dinge, mit denen die Menschen bei Ihnen sitzen?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind schon wirklich wichtige Punkte angesprochen. Oder wie Sie jetzt erzählt haben, es hat einen Trennungsprozess stattgefunden, der oftmals schlimm und sehr nervenzehrend war. Und wie Sie es formuliert haben, dann muss man sich vom Wunschbild einer Beziehung verabschieden. Das ist genau richtig. Nur oftmals kann man das mit dem Kopf auch tun, dass man sagt, okay, das hat nicht funktioniert und so geht's nicht mehr. Und jetzt gehen wir sozusagen, versuchen wir mit der neuen Partnerschaft ein neues Familienmodell. Nur was der Kopf kann, kann oft Bauch und Herz nicht. Und das heißt, wir hängen eigentlich immer noch an unserem Wunschbild, an dem Familienleitbild, wie wir jetzt gerade gehört haben, also wie es vor 100 Jahren war, nämlich Vater, Mutter, Kind. Und unser Kopf versteht, das haben wir ja jetzt auch in dem ersten Einspieler gehört, wie vielfältig das alles ist, was heute alles überhaupt gar kein Problem mehr ist, worüber wir reden können und Co-Parenting und was weiß ich, was wir für Begriffe haben. Aber unser Herz und vor allen Dingen unser Bauch kommt da nicht mit.
Also eigentlich sehen wir uns nach so einem hehren Idealbild, was aber in den seltensten Fällen auch so gelebt wird oder gelebt werden kann, meinen Sie das? Mhm.
Genau.
Frau Diabaté?
Was ich daran auch so problematisch finde, also dieses Abarbeiten an diesem goldenen Bild der, ich sag mal, 50er Jahre Vater, Mutter, Kinder, es sind ja sogar meist zwei oder drei Kinder in diesem Ideal enthalten.
Ein Sohn und ein Mädchen.
Genau, und das Einzelkind leidet ja auch, ne? So ist ja auch dieses gängige Vorurteil, was, glaube ich, immer noch sehr stark vorherrscht. Ich glaube, dieses sich daran abarbeiten, das ist so eine Steilvorlage auch für Unzufriedenheit oder für eine dauerhaft wahrgenommene Spannung, weil sozusagen dann die Lebenswirklichkeit, die ich habe, nicht mit diesem Idealbild zusammenpasst. Ne? Also ein Stichwort kognitive Dissonanz ist auch nicht besonders schön, so zu leben. Insofern ist es natürlich auch einfach so die Flucht nach vorne zu sagen, okay, jetzt so, ich nehme das an, ich lebe jetzt in einer alternativen Familienform und versuche mich damit zu arrangieren, bestmöglichst. In keinster Weise ist das etwas, was Menschen als Ideal in sich tragen und als Leitmotiv für ihr Leben haben.
Ja, und dann ist es ja oft so, dass wenn man dann mit diesem Wissen so lebt, dann trotzdem unbewusst oder unterschwellig ein Schuldgefühl hat den Kindern gegenüber und das jetzt sozusagen dann auf die Kinder stülpt, die dann wieder für einen sorgen müssen, dass es einem gut geht. Und dann haben sie das, was sie beschrieben haben gerade, ja.
Herr Neumeier, tut sich da was in der historischen Betrachtung?
Also interessant ist eben diese Diskrepanz zwischen dem Ideal und der Alltagspraxis. Da muss man eben berücksichtigen, dass beim Reden über die Familie die Positionen klar benannt und konturscharf herausgearbeitet werden können. Und bisweilen werden die dann auch überzeichnet, um eben eindeutige Handlungsmaximen vorgeben. In der sozialen Praxis werden diese Handlungsmaximen dann aber nur partiell umgesetzt oder sie werden adaptiert an die individuellen Interessen und Bedürfnisse. Und das findet man dann zum Beispiel in den 1950er Jahren im katholischen Milieu, wo man per se gegen die Ehescheidung sein konnte, aber dann für den individuellen Ausnahmefall die eigene Ehescheidung durchaus durchsetzen konnte und wollte, wenn man unglücklich war in der Ehe. Da gab es dann diese Diskrepanz eben auf einer ganz praktischen Ebene. Und das ist fürs 20. Jahrhundert aus meiner Sicht charakteristisch.
Herr Neumeier, ganz herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Dr. Neumeier von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ich sage es nochmal, wo Sie herkommen. Vielen Dank. Vielen Dank auch nach Schleswig-Holstein an unsere Hörerin. Wir machen gleich weiter gelebte Vielfalt, Familienmodelle. Heute rufen Sie uns noch an unter der 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich zitiere noch den Publizisten Willi Meurer, der sagte, einen Platz zu haben, wo man hingehört, ist ein Zuhause. Menschen zu haben, die man liebt, ist eine Familie. Beides zu haben, ist ein Segen.
Hallo Leute, ich bin's, euer Samuel. Und das hier ist die VDSES Army. Ganz ganz genau, das macht Familie aus. Denn ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ja, ich weiß, dass du auf mich baust. Ganz genau, das macht Familie aus. Wir sind alle motiviert, dieser Junge, er tut groß raus. Hoch, 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 Bruder, höher als ein Hochhaus. Familie unterstützt mich bei allem, was ich mach. Sie helfen mir stets, denn sie wollen, dass ich lach. Denn das ist das, was Familie ausmacht. Wenn sich auf mich aufpasst, über meinen Traum wach. Meine Mama will ich dabei, denn sie gibt mir den Weg. Und mein Papa ist der Beste, weil er immer zu mir steht. Mama, wenn ich dich sehe, öffne sich mein Herz. Und ich meine das wirklich ernst, du bist alles, was mich stärkt. Ohne dich ist alles weg, ohne dich ist alles Dreck. Meine Mama ist so nett, sie ist einfach nur perfekt. Papa, du bist das, was mich hält. Meine Welt ist so hell, denn ihr helft mir bei allem. Und ich zähl nur auf euch, mach euch stolz. Und ich hol den Erfolg, ihr seid einfach nur toll. Eure Worte sind Gold. Ganz genau das macht Familie aus, denn ich bin für dich da.
Familie besungen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Rap-Projekts Von der Straße ins Studio. Und damit willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Gelebte Vielfalt Familienmodelle heute. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan eine Hörerin aus Hessen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie sieht Ihr Familienhintergrund aus?
Ja, also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, zwar nicht in Deutschland, aber ich kenne auch von vielen Leute mit Migrationshintergrund, die bei Großeltern oder bei Onkel und Tante aufgewachsen sind. Und ich wollte nur sagen, dass sie ein bisschen runtergegangen sind, ist in der Sendung. Und ja, das kann auch sehr schön sein. Klar, es kann auch schwierig sein. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch darüber auch redet.
Das heißt, für Sie war das Ihre Familie, Ihre Großeltern?
Ja, ja, genau.
Also diese.
Und das war eigentlich als für mich als Kind damals war einfach eigentlich egal, ob es meine Großeltern sind oder jemand andere. Also Hauptsache hatte ich zwei Bezugspersonen.
Also eine feste Bezugsperson, auch das, was dem Hörer heute im ersten Teil so wichtig war. Ne?
Vielen, genau, richtig.
Vielen Dank. Ich gebe das mal in die Runde. Wie oft erleben Sie das, diesen erweiterten Familienbegriff? Also dass das als sehr positiv wahrgenommen wird oder kann das wirklich auch Vater und Mutter ersetzen, wie man das klassisch sagt?
Also meine Erfahrung ist, dass die Rolle der Großeltern wirklich gerade in Patchwork-Familien enorm wichtig ist. Und zwar sind Großeltern genauso wie die Kinder von dem Streit der Eltern, wenn es auseinandergeht, betroffen, ohne dass sie da irgendeinen Einfluss drauf haben könnten oder da was mitmageln könnten. Das heißt, man ist eigentlich da eine Schicksalsgemeinschaft und Großeltern könnten da als Ruhepol sozusagen ganz große Dienste leisten, indem sie dann nämlich die Kinder in Obhut nehmen oder aber für Ruhe sorgen, ohne dass die Kinder dann nämlich, wie wir eben gehört haben von der Lehrerin, in eine Not kommen, für die Eltern sorgen zu müssen. Das heißt, dann könnten Großeltern da wirklich einen Raum zur Verfügung stellen, wo man sagen kann, so, und das ist jetzt dein Raum und was brauchst du und ich helfe dir dabei oder wir helfen dir dabei. Insofern ist das, sind Großeltern da wichtig. Ich glaube, nur in anderen Kulturen ist das sehr viel gängiger, als hier zumindest in der heutigen Zeit hier in Deutschland erleben, weil Großeltern ja auch in der Regel noch sehr agil beschäftigt und viel um die Ohren haben.
Claudia, aber Thema der Hörerin war es ja so, dass sie tatsächlich von ihren Großeltern nur großgezogen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das soziologisch betrachtet? Das hatten Sie jetzt gar nicht erwähnt, dieses erweiterte Familienmodell, aber wo quasi andere Familienmitglieder die Rolle von Vater und Mutter übernehmen?
Also es ist klar, dass durchaus auch der, wie der Historiker eben auch schon sagt, es ist auch eine Form von Familie, die es auch schon ganz lange gibt. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Es wird nur, glaube ich, selten thematisiert in der allgemeinen Debatte um alternative Familienformen oder alte Eltern, die mit ihren erwachsenen Kindern zusammenleben. Das gibt es ja auch wegen der Pflege oder einfach, weil man zusammenleben möchte. Also das sind, glaube ich, Modelle, die auch weiter verbreitet sind, als wir denken, die wir leider auch mit amtlichen Daten wieder sehr schwer abbilden können, nicht genau sehen können, was dann sich dahinter verbirgt. Aber da lohnt es sich schon auch hinzuschauen, denn das sind ganz wichtige Konstellationen, wo sehr viel Unterstützung, sehr viel Solidarität gelebt wird und wo auch der Wohlfahrtsstaat ja auch ja, kompensiert wird zum Teil. Also das ist wirklich ganz spannend, dieses Beispiel.
Mhm. Vielen Dank nach Hessen und wir gehen direkt weiter nach Lörrach zu Helmut Schlemper. Guten Morgen, Herr Schlemper.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier reingekommen bin und ich gehöre vielleicht zu den Dinosauriern der Väter, die es vielleicht heute kaum noch gibt. Also meine Ehe dauerte 30 Jahre, daraus gingen 5 Kinder hervor und sie wurde jetzt vor 2 Jahren geschieden. Und meine Frage ist jetzt, im Gegensatz zu der bisherigen Diskussionsthematik, welche neuen Möglichkeiten gibt es, wie kann man alles Mögliche kombinieren? Bei mir ist jetzt die Frage, wie ist das Ende einer Familie definiert? Endet das juristisch am Familiengericht? Ich weiß, dass zum Beispiel dieses Sakrament der Ehe, wenn man kirchlich verheiratet ist, nie endet. Also das heißt, diese Trennung ist gar nicht möglich. Man müsste dann also einen enormen Aufwand treiben, um die kirchliche Trauung zu annullieren. Staatlich kein Problem, aber kirchlich oder auch wenn man das religiös ernst nimmt, eigentlich unmöglich. Also das ist die eine Thematik, also wie ist es eigentlich definiert, juristisch, religiös, psychologisch?
Und soziologisch können wir vielleicht anbieten.
Genau, soziologisch. Es ist wahnsinnig kompliziert und deswegen kann man es einfach nicht bagatellisieren. Es ist extrem komplex und jetzt kommt meine Hauptfrage. Was beendet diese Familienstruktur nun endgültig? Also ich erlebe das jetzt hier, das erste Kind ist leider gestorben, aber die 4 anderen haben sich dann so entwickelt, dass 2 Kinder eine gute Beziehung zu mir haben und 2 andere die Beziehung komplett abgebrochen haben. Das tut mir sehr weh. Können Sie sich vorstellen, nach 30 Jahren und was man alles aufgebaut hat, das ist alles kaputt. Mhm. Und es ist halt die Frage, wie kann man sich da jetzt, oder welchen Einfluss hat das auf die Kinder? Ist das vielleicht eine Manipulation durch irgendwelche Faktoren, die man nicht kennt, die man nicht bewusst wahrnimmt? Also, ja, es ist, kann man eine Frage der Lebenshilfe oder wie sehen Sie es einfach? Also vielleicht die Hauptfrage.
Frau Grünewald hat schon direkt den Finger gehoben, da würde sie gerne was zu sagen. Frau Grünewald.
Ja, das, was Sie beschreiben, ist natürlich, wenn so eine lange Ehe da war und dann vor 2 Jahren erst geschieden, was mit den Kindern passiert, und das ist, glaube ich, egal wie alt die sind, die kommen ja in einen Loyalitätskonflikt. Und je nachdem, wie meistens gibt es immer ein Kind oder 2 Kinder bei Ihnen vielleicht, die sich verantwortlich fühlen für den einen Elternteil und andere für den anderen. Je nachdem, nach Alter und Bewusstseinsbildung und Verständnis vielleicht kann man da auch wieder im Kopf wiederum vielleicht eine Ebene schaffen, auch mit den Kindern. Allerdings vom Bauchgefühl her ist das eigentlich was alle Trennungskinder gut kennen und diese Loyalitätskonflikte haben alle, da kommen wir alle rein. Und da ist es dann so, dass man als Elternteil oder so, verstehe ich Sie jetzt als Vater, was kann man da tun, ist einfach zu gucken, dass Sie Ihren Standpunkt klar machen, dass Sie natürlich Beziehung wollen, den Kontakt halten wollen und dass Sie auch die Rolle, insofern vielleicht auch eine Antwort auf Ihre erste Frage nach Ende einer Familie, meiner Meinung nach gibt es das psychologisch nämlich nicht. Weil sie bleiben ihr Lebtag Vater.
Und genau, das war eine rhetorische Frage.
Und insofern ist es eigentlich so, dass sie da auch zum einen diesen Standpunkt klar machen müssen. Also ich bin da, ich will Kontakt. Und mein liebes Kind, was brauchst du, damit wir wieder ins Gespräch kommen? Und ja, dann sind sie
genau. In meinem Fall, dass der Kontaktabbruch erfolgt ist. Also dass ich machen kann, was ich will. Es gibt keinen Kontakt mehr. Und das ist ein enormer Leidensdruck, bestimmt für sehr viele Väter, weil sich tendenziell natürlich Kinder leichter zur Mutter hingezogen fühlen, allein aus biologischen Gründen schon.
Psychologisch ist es so, dass ein Kontaktabbruch eigentlich die beste Möglichkeit ist, in Beziehung zu bleiben. Und zwar genau an dem Punkt, wo es geknackt hat. Weil sie leiden, sie sind in diesem Schuldgefühl oder wie auch immer verhaftet. Und es gibt keine Möglichkeit, jetzt das zu behandeln. Und das ist unbewusst natürlich die Stärke eines Kontaktabbruchs. Und das heißt, das gilt es immer wieder, da gibt es keine Patentrezepte, aber immer wieder neu in Angebote zu machen oder versuchen, wie kommt man doch in Kontakt und gleichzeitig zu akzeptieren, dass es ihren Kindern schwerfällt, da über diese Hürde zu kommen.
Frau Diabaté, das Ende einer Familie, gibt es das?
Also auch aus soziologischer Sicht würde ich sagen, das gibt es nicht. Ne? Also Familie ist da, wo wir herkommen, ist Teil und fester Bestandteil unserer Identität. Auch eine Nichtbeziehung ist irgendwie eine weitergeführte Beziehung. Also würde ich auch sagen, geht nicht so einfach. Mhm.
Ich würde gerne noch Julia Dahlinger zitieren. Sie hat geschrieben aus Stuttgart: Mein Mann, meine Tochter und ich leben seit einiger Zeit in einer Wohngemeinschaft mit einer weiteren kleinen Familie. Wir teilen ein Haus mit Garten und genießen die Gemeinschaft und die Unterstützung sehr. Die Kinder wachsen aneinander und miteinander und gleichzeitig ist jedem Kind bewusst, welches seine Kernfamilie ist. Also quasi eine Doppelfamilie, die dort gelebt wird in Stuttgart. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Herausforderungen, vielen Dank Herr Schlemper, schon mal an dieser Stelle kommen, die wir schon angedeutet haben am Anfang. Welche Herausforderungen gibt es eigentlich in diesen verschiedenen Familienmodellen? Vielleicht erstmal Frau Wolfram, Sie sind selber in einer Regenbogenkonstellation mit einer anderen Frau, haben Sie ein Kind. Was waren die häufigsten, vielleicht auch krudesten Fragen, die Ihnen im Alltag von Ihrer Umwelt dazu gestellt wurden oder auch Ihrem Kind?
Ja, ich würde gerne ein bisschen weiter noch antworten auf die Frage. Und zwar, ich denke auch, der Verlauf der Sendung und der Beiträge zeigt ja immer wieder, wie sich diese jungen, neuen Familienformen oder diese vielfältigen Familienformen, nicht nur die Regenbogenfamilien, auch die Patchworkfamilien, beweisen müssen, erklären müssen, gleichwertig zu sein als Familienform. Auch eine Single-Frau mit Kind muss sich erklären und rechtfertigen. Und eigentlich wäre mein Wunsch, dass wir das ja gesellschaftlich und rechtlich überwunden haben und dass es jetzt einfach auch mal von der Gesellschaft eine Anerkennung gibt von diesen vielfältigen Familienformen und von den Menschen, die bereitwillig Verantwortung für Kinder übernehmen. Und es ist ja wichtig auch, dass das jetzt sichtbar ist und dass auch Schwierigkeiten und Herausforderungen sichtbar sind, die die Familien haben. Denn erst dadurch können wir doch überhaupt was verändern oder auch Dinge besprechen. Und was jetzt eben Regenbogenfamilien angeht und auch Ihre Frage zu meinem persönlichen Erfahren, ist es eben, ja, tatsächlich so, dass es also Fragen geben könnte, ne? Ja, wer ist denn jetzt hier die richtige Mutter oder wie wurde eigentlich das Kind gezeugt? Und das ist natürlich für eine für ein Kind keine schöne Erfahrung zu sehen, wie vielleicht auf dem Spielplatz die eigenen Eltern ausgefragt werden, wie sie ihr Kind gezeugt hat. Und ich bin mir ganz sicher, das würde man jetzt bei keinem gleich verschiedengeschlechtlichen Paar einfach so mal fragen. Und es gibt aber auch im Verwaltungsalltag dann häufig Rückmeldungen, die wahrscheinlich gar nicht so verletzend gemeint sind. Aber dann heißt es beispielsweise, ach, jetzt zwei Frauen. Das Problem hatte ich hier bisher noch nicht.
Auch schön.
Und es ist sozusagen, natürlich geht es um ein technisches Problem, aber es ist natürlich genau das, wie fühle ich mich jetzt als die Person, die dasteht und meine Familienform wird als Problem wahrgenommen. Oder ich komme in eine Schule und auf einmal heißt es, ach, jetzt müssen wir uns hier mit dem Thema auch noch auseinandersetzen. Ne? Das ist kein schönes Gefühl für Regenbogenfamilien,
das heißt,
nicht mitgedacht zu sein.
Sie haben den Eindruck, das haben Sie auch gesagt, dass Sie sich immer erklären müssen, ganz anders als dieses Idealbild, was man so im Kopf hat, wo wir gerade gesagt haben, diese Chimäre, der auch oft hinterhergelaufen wird, die manche leben, aber manche oder viele eben auch nicht leben können.
Ja.
Und Sie müssen dann erklären quasi, dass Sie das trotzdem gut machen oder dass Sie vielleicht sogar noch besser sind. Habe ich das richtig verstanden?
Und ich glaube, dieser Erklärungsdruck ist ja, weil einfach es ist in den Medien und in der Öffentlichkeit nicht selbstverständlich ist, die Vielfalt von Familie darzustellen und mitzudenken. Und das ist einfach ganz wichtig, auch dass im pädagogischen Alltag, auch in den Schulen, in den Schulbüchern einfach vielfältige Familienformen ganz selbstverständlich dargestellt werden.
Frau Grünewald und Frau Diabaté?
Ja, ich glaube auch, dass gesellschaftlich oder wo einfach ganz viele Familien auch dran arbeiten, an diesen Rollenverständnissen. Was ist denn jetzt im Fall von einer Regenbogenfamilie, was ist denn dann eine Mutter, wenn eine gleichwertige Mutter schon also daneben existiert? Oder in Patchwork-Familien, was ist denn eine Stiefmutter in gut? Also wir
nicht
kennen
gut
ja nur,
besetzt, ne?
Wir kennen nur die Böse. Und weil es da keine klaren Rollen Vorbilder für gibt oder keine Modelle sozusagen, orientieren wir uns unbewusst, glaube ich, doch immer noch an diesem Leitbild Vater, Mutter, Kind. Also an diesem an dem unbewussten Bild der Mutter. Eine gute Mutter ist die, die sich kümmert, die macht, und also da bediene ich mich jetzt eines Klischees noch. Und dann fällt man aber oder kommt man natürlich in der Patchwork-Familie als Stiefmutter direkt in die Mütterkonkurrenz. Und dann wird man, dann dreht es sich, man tritt an und will die gute Stiefmutter sein, will alles richtig machen und gut machen. Und dann kommt man in eine Mütterkonkurrenz und kriegt für diese ganze Anstrengung überhaupt gar keine Wertschätzung, Anerkennung, schon gar nicht vom Kind, und kommt dann dadurch in diese böse Stiefmutterrolle.
Und auch institutionell gibt es ja einige Schwierigkeiten, ne, dass sie in dieser Konstellation es auch solche Dinge gibt wie, was weiß ich, dass sie keine Entschuldigung schreiben dürfen für die Schule.
Ja,
oder
das kleine Sorgerecht ist ja in der Form so gar nicht so einfach mal übertragbar, weil dafür müsste man ja eigentlich sein Stiefkind adoptieren. Und in der Regel haben ja die Eltern das gemeinsame Sorgerecht, die leiblichen Eltern. Und sozusagen, es ist nicht vorgesehen juristisch, dass ein dritter oder vierter oder fünfter, sechster Elternteil Verantwortung übernimmt. Und,
obwohl es im Alltag übernommen wird, also man lebt längst mit dem Kind zusammen,
also
aber man darf
schreibt
trotzdem...
man Entschuldigungen für die Schulkinder oder ne, wenn dann der leibliche Vater auf Dienstreise ist, man geht mit zum Arzt und so weiter. Oder holt die Kinder irgendwo ab, bringt sie, ist über alles informiert, organisiert viel. Und das ist natürlich, geht total an der Lebenspraxis der Patchwork-Stieffamilien, Regenbogenfamilien vorbei. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und hinzu kommt die gesellschaftliche Akzeptanz, dass man sich natürlich dann auch immer noch damit beschäftigen muss, dass man irgendwie nicht die richtige Mutter, nicht der richtige, in Anführungszeichen, Vater ist. Was ist denn richtig, ne? Oder dass man nicht normal ist. Und sozusagen dieser Verstoß gegen dieses goldene Leitbild der Familie, da wird man immer wieder unterschwellig konfrontiert. Die Kinder ja auch in der Literatur, in den Büchern, auf den Bildern, auf den Abbildungen, und das ist einfach sehr schade. Und was ich finde, so ein bisschen vorbildhaft, ich bin mit einem Mann verheiratet, der aus der Elfenbeinküste kommt, also aus Westafrika, und er hat 9 Geschwister insgesamt, und weil sein Vater polygam früher gelebt hat, mittlerweile nicht mehr, und das sind natürlich dann alles, nicht alles, aber es sind zum Teil Halbgeschwister, das Wort Halbgeschwister gibt es überhaupt gar nicht. Also so, es gibt nicht halbe Solidarität oder Viertelsolidarität, sondern es ist volle, hundertprozentige Solidarität zwischen diesen ganzen Kindern, zwischen dieser Generation, der jungen Generation. Und was die Eltern machen, ja, das ist auch sicherlich nicht alles konfliktfrei, aber es ist ein Stück weit entmystifiziert von diesem, die richtige, echte Mutter, die Stiefmutter, diese ganzen Label gibt es dort in der Form nicht. Da ist es halt dann die Belle-Mère oder die Maman Bintu, die Maman Fatoumata, wie auch immer. Es sind alles Mamas oder Mamans. Und es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch, ein Mehrwert.
Gibt es einen schöneren Namen als Stiefmutter? Haben Sie den schon rausgefunden, Frau Grünewald?
Also ganz oft ist das tatsächlich ein Prozess in der Behandlung, dass man das Stiefmütter überlegen, was ist denn mein Stiefkind für mich oder wie soll denn mein Stiefkind mich nennen? Und dann kommen ganz schöne kreative Prozesse. Dann gibt's, wird sowas gesagt, du bist dieses Wochenende meine Blumenmama oder meine Herzensmama oder wie auch immer. Also da der Prozess ist wichtig, nicht so sehr der Begriff.
Wir haben noch 2 Hörer, die gerne sich einschalten möchten. Wir gehen erstmal nach Niedersachsen zu Matthias Dietrich. Herr Dietrich.
Ja, hallo.
Weshalb haben Sie uns angerufen?
Ich wollte nur mal beitragen, was ich so erlebt habe. Ich bin einer von einer ganz alten Generation, schon über 70. Und wir sind seit 24 Jahren eine Patchwork-Familie und das funktioniert ausgezeichnet.
Super. Das heißt, Sie sagen, das ist ein Modell, was für alle in Ihrer Familie hat gut funktioniert, aber sind Sie auch durch solche Herausforderungen gegangen, wie wir die gerade beschrieben haben, die Frau Grünewald auch beschrieben hat?
Es gab natürlich am Anfang Stress, nicht? Am Anfang dieser neuen Familie standen 2 kaputte. Und da hatte ich natürlich nicht mit kleinen Kindern zu tun. Unsere Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt schon so zwischen 16 und 24. Aber ich sag mal, das im Schulalltag so regeln und so weiter, das war schon sicherlich etwas schwieriger. Aber es wurde auch gleichzeitig dadurch entlastet, dass eben der ganze familiäre Streit weg war. Und das Positive war eben, dass
meine Frau hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder mitgebracht, dass die sich gegenseitig und uns auch voll akzeptiert haben. Und diese inzwischen erwachsenen Kinder, die sind heute miteinander befreundet. Man fährt gemeinsam in Urlaub, sogar mit den alten Eltern manchmal. Also
eine gelungene, ja, gelungene Konstellation. Vielen, vielen Dank, Herr Dietrich, dass Sie uns davon erzählt haben. Danke Ihnen sehr. Wir gehen direkt weiter noch schnell nach Dresden zu Jana Kriech. Guten Morgen, Frau Kriech.
Guten Tag.
Auch Sie stammen aus einer Patchwork-Familie, lese ich.
Ja, ich lebe heute in der Schweiz. Ich rufe aus der Schweiz an, aus Bern. Okay. Genau, aber ich bin Dresdnerin. Ja, und ich bin sehr dankbar und überrascht auch über das Thema der Sendung. Also, dass es so aufgenommen wird, finde ich ganz wunderbar. Ich bin sozusagen eine Generation zurück. Ich bin Jahrgang 70 und in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Und was dort gefehlt hat, war eine bewusste Auseinandersetzung eigentlich mit dem Thema, wir sind eine Patchwork-Familie, mit diesen unterschiedlichen Bindungsqualitäten, die es einfach gibt zwischen leiblichen und nicht leiblichen Kindern, auch mit noch dem Nachhall dieser stattgefundenen Scheidungen. Also dass man einfach als Kind wirklich dort eine Entlastung erfährt, statt eine Belastung. Bei uns war das also eine Überforderung eigentlich von allen fünf Familienmitgliedern, und ich bin froh, wenn das dann, ja, wenn das heute, weil ich jetzt auch die von der Sprechstunde jetzt gehört habe, dass es da also Psychotherapeutinnen gibt, die dann speziell solche Sprechstunden auch anbieten. Ich denke, das ist ganz was Wichtiges, vor allem für die Kinder, dass dort eine gute Entwicklung stattfinden kann und eben sie nicht in diese Konflikte, die ich auch erlebt habe, die Loyalitätskonflikte gegenüber dem sozusagen eigenen Elternteil hineingeraten und eigentlich von einem Chaos ins nächste kommen, um das mal so salopp zu bezeichnen.
Haben Sie aus Ihrer Umwelt auch einen etwas seltsamen Blick bekommen dafür, dass Sie in dieser Patchwork-Konstellation leben? Also war das nicht so anerkannt?
Das weniger. Das ist, ehrlich gesagt, habe ich auch drüber nachgedacht, als Sie das jetzt berichteten. Das weniger, obwohl es damals vielleicht noch nicht so verbreitet war wie heute. Nee, das eigentlich nicht. Aber das lag vielleicht auch an der, eben Ostdeutschland, da ging es, glaube ich, mehr um so eine pragmatische Seite. Da war man froh, wenn es eine große Wohnung gab, wenn man neu mit drei Kindern antrat, statt mit einem. Und da war diese Art der Alltagsbewältigung, die stand komplett im Vordergrund.
Okay,
also eine Stigmatisierung, das nicht. Aber ich denke, dass das gut ist, wenn dieses Thema wirklich anders noch aufgegriffen werden kann heute. Mhm. Und auch da nicht das traditionell doch wieder zu Konflikten führende Modell daran so festgehalten wird.
Deswegen, prima.
Ja. Vielen Dank.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Kriech, dass Sie noch angerufen haben. Wir sind jetzt schon, wir haben noch ein paar Sekunden. Ganz kurz, sagen Sie uns einmal, jeder von Ihnen, einen Satz dazu. Was ist das Wichtige dafür, dass Familie gut gelingen kann, in welchem Modell auch immer? Frau Grünewald, Sie fangen an.
Ich plädiere dafür, dass man raus aus den Rollen und den vermeintlichen Rollen, sondern dass man einfach sich traut, sich zu zeigen.
Frau Wolfram, Ihr Satz dazu.
Ja, ich würde auch sagen, egal wie jetzt jemand dazu steht, egal in welcher Familienform man lebt, das Wichtige ist, denke ich, dass man eben sichtbar ist, anerkannt wird und auch wie es gesagt wurde, dass es gute Beziehungen gibt miteinander.
Frau Diabaté?
Ja, also ein Bollwerk gegen die Außenwelt sein, nach innen Solidarität leben, nach innen stark sein, daran Tag für Tag arbeiten und immer im Gespräch sein, untereinander in der Familie und vor allem auch mit der Außenwelt.
Gelebte Vielfalt, moderne Familienmodelle standen heute im Mittelpunkt unserer Sendung und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Leiterin der Forschungsgruppe Familienleitbilder im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Dr. Sabine Diabaté, bei der Psychotherapeutin, Patchwork-Beraterin und Autorin des Buchs Glückliche Stiefmutter, Katharina Grünwald, und herzlichen Dank an die Leiterin des Regenbogen-Familienzentrums, Stefanie Wolfram, nach Berlin. Und wir danken natürlich besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für die Anrufe und Mails. Sie können die Sendung wie immer nachhören auf unserer Seite. In der kommenden Woche wird sich meine Kollegin Bettina Köster mit der Frage beschäftigen, immer mehr Wohlstand und Konsum, ist das der richtige Weg? Und ich ende mit einer russischen Definition unseres Themas. In Russland sagt man schlicht, wenn die Familie beisammen ist, ist die Seele auf ihrem Platz. Einen schönen, entspannten Tag wünscht Ihnen Daniela Wiesler.